Jetzt die Zeit zwischen Ostern und Pfingsten, das finde ich, das ist für mich die schönste Zeit im Jahr. Die Natur erwacht. Wenn man so in die Wälder guckt, dann wird das so hellgrün, weil die Knospen kommen, weil die Bäume grün werden. Ich mag das sehr, wenn die Wiesen gelb werden vom Löwenzahn. Wenn Sie im Wald gehen, sehen Sie die Buschwindröschen, die weißen. Und die Obstbäume, die schimmern so schön weiß-rosa. Also ich mag das sehr. Ich habe Ihnen auch hier ein Foto mitgebracht von einem Obstbaum hier bei uns im Gemeindegarten. Der kommt aus Südtirol und Sie sehen auch die schönen gelben Blumen, den Löwenzahn. Die Zeit jetzt zwischen Ostern und Pfingsten ist auch im Kirchenjahr die spannendste. Wir sind ja heute immer schnell fertig mit Ostern. Ostersonntag Gottesdienst, dann ist Ostern für uns vorbei, dann ist Ferienwoche und dann geht es irgendwie weiter und irgendwann kommt dann Pfingstferien. 50 Tage haben so die ersten Generationen von Christen gebraucht, um zu begreifen, was da an Ostern passiert ist, um das angemessen zu feiern. 50 Tage von Ostern bis Pfingsten. Sie haben begriffen, das ist ein Weg, so wie die Emmaus-Jünger einen Weg gegangen sind, um zu verstehen, dass Jesus auferstanden ist. Das Kirchenjahr hat Zeit. Und wir brauchen auch Zeit, um das zu verstehen. Das geht nicht einfach so schnell. Und jeder Sonntag in dieser österlichen Freudenzeit ist ein Stück dieses Weges zwischen Ostern und Pfingsten. Und die haben schöne Namen, finde ich, diese Sonntage. Der erste nach Ostern, Quasimodo Geniti, wie die neugeborenen Kindlein. Hat nichts mit Quasimodo zu tun, also da nicht irgendwie was schief kriegen im Kopf. Der zweite Sonntag, Misericordias Domini, die Erde ist voll der Güte des Herrn, das feiern wir da. Letzten Sonntag, Jubilate, jauchzet und heute, wie wir gehört haben, Kantate, singet. Ich lese den Predigttext für den heutigen Sonntag, Kantate aus dem Kolosserbrief, Kapitel 3, die zwei Verse 16 und 17. Da heißt es, lasst das Wort Christi reichlich unter euch wohnen, lehrt und ermahnt einander in aller Weisheit. Mit Psalmen, Lobgesängen und geistlichen Liedern singt Gott dankbar in euren Herzen. Und alles, was ihr tut, mit Worten oder mit Werken, das tut alles im Namen des Herrn Jesus und dankt Gott, dem Vater, durch ihn. Mein erster Punkt, schöner Wohnen. Lasst das Wort Christi reichlich unter euch wohnen. Ja, was ist das sonst als schöner Wohnen? Das Wohnen ist ja gerade ein ganz großes Thema. Hier die Titelseite von Europas größter Wohnzeitschrift. Da, wo ich herkam, da hieß sogar ein Möbelhaus so, schöner Wohnen, da haben wir auch was gekauft tatsächlich. Und wenn Sie jetzt in der Presse lesen, dann wissen Sie, dass der britische Premierminister gerade Probleme hat mit dem Wohnen, der hat zu viel in den Zeitschriften geblättert und sich dann was angeschafft, wie er nicht weiß, wie er es jetzt finanzieren soll. Großes Problem mit dem Wohnen. Wir zu Hause haben in der Corona-Zeit ausgemistet, haben die Zeit genutzt, um auszumisten. Ich war, glaube ich, mindestens dreimal schon beim Wertstoffhof in diesem Frühjahr. Weiß nicht, was Sie gemacht haben, ob Sie auch die Corona-Zeit genutzt haben zum Renovieren, zum Ausmisten, zum Anstreichen. Keine Ahnung. Manche von Ihnen sind umgezogen und genießen das jetzt, in einem neuen Heim zu sein. Und andere sind auf Wohnungssuche. Nicht so einfach hier in unserer Region. In unserem Predigttext geht es jetzt darum, dass wir selbst zur Wohnung werden, zur Wohnung für das Wort Christi werden, das reichlich in uns wohnen soll. Was ist mit dem Wort Christi gemeint? Na, das ist das Evangelium, das ist das Evangelium von Jesus Christus, die gute Botschaft, das ist das Wort Christi. Und dieses Wort Christi, das Evangelium, das sind für Paulus ja nicht nur Buchstaben, nicht nur Wörter, oder Sätze oder Glaubensinhalte, sondern das ist ein lebendiges Geschehen. Wort Gottes, Wort Christi ist lebendiges Geschehen. Das Wort Gottes ist lebendig, es wirkt, Hebräerbrief, es brennt, es ist kräftig und es ist scharf. Das ist Wort Christi. Und dieses Wort Christi, wie wir das in der Bibel finden, wie wir es in Predigten hören, in Liedern besingen, wie es uns von anderen weitergegeben wird, in Hauskreisen oder in der Gemeinde, wie es uns in Büchern oder in Podcasts zugänglich ist, das soll reichlich in uns wohnen. Darum geht es heute Morgen. Das soll reichlich in uns wohnen. Reichlich. Es gibt ja Christen, die sind wahre Diätfanatiker, wenn es um das Wort Gottes geht. Die nehmen das immer nur so in homöopathischen Dosen zu sich und denken dann, oh, das reicht, und wundern sich dann, wenn ihr Glaube, wenn ihr Vertrauen auf Gott abnimmt wie ein Abreißkalender. Für den Körper ist das gut, aber für unseren Glauben ist das nicht gut, wenn der abnimmt. Der muss dick und fett werden, stark werden. Und Sie wissen das, wer seinen Rasen nicht düngt, der muss sich nicht wundern, wenn das Gras grau wird oder da nur noch Moos da ist. Wer seine Seele nicht nährt, das Wort Christi nicht reichlich in sich wohnen lässt, dessen Seele wird irgendwann dürr und einfach armselig. Der fängt an, innerlich zu flattern. Der wird wie ein Stück Land, das man nie pflegt und von dem man immer nur ernten will. Das funktioniert nicht, das wissen wir doch. Also, lasst das Wort Christi reichlich unter euch wohnen. Ja, vielleicht reicht das manchmal, morgens nur die Losung zu lesen oder schnell so einen Bibeltext. Aber viel besser ist es, sich regelmäßig Zeit zu nehmen, um Wort Gottes zu lesen, um sich damit zu beschäftigen, mit biblischen, mit theologischen Inhalten und darüber zu meditieren, damit es wirklich in mir Raum nimmt, in mir wohnt. Im Psalm 1 wird der Mensch glücklich gepriesen, der über Gottes Wort Tag und Nacht sinnt. Das nenne ich reichlich. Aber keine Sorge, ich verlange hier nicht, dass wir das tun sollten. Reichlich meint auch, dass hier bei uns in unserer Gemeinde und in den Kreisen der Gemeinde, in ihren Kleingruppen und Hauskreisen, das Wort Christi zur Sprache kommt, gelesen wird, bedacht wird, gesungen wird und natürlich auch getan wird. Und in den Gottesdiensten sowieso. Heute Morgen fordert uns das Wort Gottes auf, das Wort Christi reichlich aufzunehmen, zu lesen, zu hören, zu singen, zu bedenken, zu befühlen und zu tun. Und dieses Wort Christi, das will eben nicht nur gehört, bedacht, besungen, getan werden. Hier steht das Wort, es will in uns Wohnung nehmen. Das ist ja ein schönes Bild, das Wort Gottes, das Wort Christi will in uns wohnen und auch unter uns. Beides bedeutet das hier. Also Wort Gottes ist nicht da rein und da raus und dann geht's weiter, sondern Wort Gottes ist, ich höre das und das nimmt in mir Wohnung. Und wer schon länger mit jemandem gewohnt hat, der weiß, wenn man dann so zusammen wohnt, dann lernt man den anderen ja so richtig gut kennen. Mit den angenehmen Seiten, auch mit den schwierigen Seiten. Und so ist das mit dem Wort Christi genauso. Das Wort Christi, das in einem Menschen wohnt, hat natürlich angenehme Seiten, die zum schöner Wohnen führen, in sich selbst, in seiner Seele. Wenn ich da höre und lese, du bist geliebt, du bist angenommen, wie du bist ein Kind Gottes. Sowas zu hören, tut doch gut. Da fühle ich mich doch wohl. Aber manchmal, finde ich, ist es auch nicht so einfach, mit dem Wort Gottes zusammen zu wohnen, weil es herausfordert, weil es Unarten aufdeckt, weil es mich in meinen gewohnten Ansichten und Verhaltensweisen hinterfragt und kritisiert. So, wenn Menschen zusammen wohnen, dann passiert genau das Gleiche doch. Wenn ich da lese, trachte zuerst nach dem Reich Gottes, steht auch im Kolosserbrief. Und machen Sie das? Trachten Sie zuerst nach dem Reich Gottes? Oder nach vielen anderen Dingen? Ich schon. Oder Jesus, Sie kennen das, das Liebesgebot. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele, von ganzem Gemüt, mit all deiner Kraft. Tun Sie das? Ja, ich doch nicht immer. Mache ich doch nicht. Das wäre schön, oder? Das fordert mich doch heraus, wenn ich sowas lese. Das ist doch nicht bequem, das zu hören, finde ich. Und deshalb ist es auch unbequem, mit dem Wort Christi zusammenzuwohnen, weil das erhebt einen Anspruch auf mein Leben. Das wohnt nicht einfach so neben mir wie in der WG, sondern das hat einen Anspruch auf mein Leben. Und deshalb ist es schön und angenehm, aber auch herausfordernd, wenn das Wort Christi in mir wohnt. Das Wort Christi, das in mir wohnt, ist faszinierend, finde ich. Es hat Kraft. So erlebe ich das. Es macht mein Leben reicher und schöner. Es schenkt mir Licht und Orientierung. Es zeigt mir, wer Gott ist für mich und für dich. Es gibt Antwort auf drängende Fragen, eben wer ist Gott, was ist der Sinn meines Lebens, wo geht's hin, viele andere. Und in anderen Bereichen, und das kennen die, die schon lange Christen sind, ist das Wort Gottes und bleibt das doch auch rätselhaft. Es muss ausgelegt werden, am besten mit anderen. Darum soll es ja nicht nur in mir wohnen, sondern unter uns wohnen, dass wir es zusammen auslegen. Gemeinde, Jesu, wir sind immer auch eine Auslegungsgemeinschaft und überlegen zusammen, wie ist das denn zu verstehen? Wie können wir das denn leben und begreifen, was da steht im Wort Christi? Und immer wieder gibt es natürlich auch Fragen, da finden wir nicht sofort eine Antwort im Wort Gottes. Denken an so Fragen, die jetzt diskutiert werden. Was ist denn mit der Sterbehilfe? Ist ja ein großes Thema gerade. Wie gehen wir denn damit um? Was ist denn da unsere Antwort? Oder wie ist das denn mit der Klimakrise oder mit Nachhaltigkeit oder mit Rassismus? Da müssen wir doch Antworten finden drauf, aus der Schrift und nicht einfach so als Staatsbürger. Da natürlich auch. Und die können wir nur zusammenfinden, weil die nicht so offensichtlich sind. So. Oder auch persönlich. Das kennen Sie, dass da Fragen sind. Sie stehen in einem Konflikt zu Hause in Ihrer Familie oder auf der Arbeit und Sie fragen sich, was soll ich denn tun? Und vielleicht finden Sie da nicht sofort eine Antwort aus dem Wort Gottes, sondern müssen suchen und beten, vielleicht auch mit anderen ringen. Was ist denn die Antwort? Oder die Frage von jungen Leuten, wen soll ich denn heiraten? Welchen Beruf soll ich denn nehmen? Das sind doch auch so Lebensfragen, wo man nicht unmittelbar eine Antwort findet im Wort Christi, wo wir zusammen auslegen müssen und suchen müssen. In mir wie in vielen von uns hier wohnt das Wort Christi schon ziemlich lange. Und ich finde das eine schöne Wohngemeinschaft mit ihm. Ich bin dankbar für die Geborgenheit, die mir dieses Wort Gottes schenkt. Und ich staune, wie mich das Wort Gottes immer wieder auslegt. Also nicht nur ich lege es aus, sondern das Wort Gottes legt mich doch auch immer wieder aus. Es überführt mich. Es warnt mich. Es ermahnt mich. Es ermutigt mich. Und immer wieder entdecke ich doch auch Neues da. Selbst wenn ich Texte schon Dutzende von Malen gelesen habe, und ich habe viele Texte schon Dutzende von Malen gelesen, finde ich es faszinierend, immer wieder Neues zu finden, angesprochen zu werden, sonst könnte ich hier nicht predigen, wenn das nicht geschehen würde. Diese Kraft hat das Wort Gottes. Es kennt mich und ich kenne es, weil wir zusammen wohnen. Und wenn man so zusammen wohnt, dann prägt man auch einander. Wenn ich so zurückgucke, vor 5 Jahren, Andreas Müller vor 5 Jahren oder vor 10 Jahren oder 15 Jahren, da war ich anders. Aber das Wort Gottes, das hat mich geprägt. Das hat mich verändert und dafür bin ich sehr dankbar. Und natürlich sind auch immer wieder andere Dinge, die mich prägen wollen, Einflüsse, die auf mich einwirken. Und wenn ich merke, dass diese Einflüsse im Widerspruch zum Wort Gottes stehen, dann geht es mir nicht gut. Da bekomme ich ein schlechtes Gewissen. Dann verliere ich meine Mitte und meistens weiß ich ganz genau, da stimmt jetzt irgendwas nicht mit dir. Und du folgst Einflüssen, die nicht in Ordnung sind. Ich merke das, wenn ich anfange, mich viel zu viel um mich selbst zu sorgen. Ich merke das, wenn mich Zorn oder Wut dazu verleitet, Dinge zu tun, von denen ich weiß, die passen nicht zu den Worten Christi, die passen auch nicht zu mir, und Worte zu benutzen, die ich eigentlich sonst auch nicht benutze und von denen ich weiß, die sollst du nicht benutzen. Klar, jeder von uns ist immer wieder solchen Einflüssen ausgesetzt. Wir werden ja nicht nur vom Wort Christi geprägt. Aber bitte, bitte, nehmen Sie dieses Wort Christi so als Grundlagentext, als Grundgesetz, als Verfassung für Ihr Leben. Als die Worte, die Sie prägen, die Sie gut prägen, die Sie so prägen, dass Sie ewig leben können, dass Sie leben in Übereinstimmung mit dem Schöpfer, mit sich selbst und mit anderen Menschen. Die Worte Christi sind der wichtigste Influencer und Taktgeber in Ihrem Leben. Lassen Sie sich von ihnen prägen. Und noch was. Wohnen heißt ja auch, dass ich da bin, dass ich da wohne, auch wenn ich mal gerade nicht da bin. Wohnen heißt ja auch gegenwärtig sein, ohne ständig anwesend zu sein. Ja? Wirkungen zu hinterlassen, die unabhängig davon sind, dass ich jetzt gerade da bin, bei mir am Essenstisch sitze. Im Januar ist unsere Tochter Julia ausgezogen und trotzdem wohnt sie noch bei uns. Verstehen Sie, die ist noch gegenwärtig. So. Und so ist das mit den Worten Christi auch. Selbst wenn Sie gerade keine Lobpreislieder hören, wenn Sie keine, nicht in der Bibel lesen, wenn Sie nicht beten, sich nicht mit geistlichen Dingen beschäftigen, sondern den Keller aufräumen oder in einer Zoom-Konferenz sitzen oder ein schwieriges Gespräch führen müssen, dann ist das Wort gegen Christi doch gegenwärtig. Das haben wir ganz zum Anfang gesungen. Das ist auch dann gegenwärtig. Auch wenn dieser Gottesdienst endet, wenn Sie in der kommenden Woche den Kopf wieder ganz woanders sein müssen, dann ist das Wort Christi doch in Ihnen, das wirkt doch, das wohnt doch in Ihnen. Manchmal spüren Sie das und manchmal spüren Sie es nicht, natürlich. Ich betone das jetzt an dieser Stelle, weil das Wort Christi eben nicht nur wirkt, wenn wir uns direkt damit befassen, sondern permanent. Und weil manche Christen meinen, nur wenn ich Bibel lese, nur wenn ich mich mit geistigen Inhalten beschäftige, dann ist das okay, dann bin ich Christ. Das stimmt aber nicht. Also, lasst das Wort Christi reichlich in euch wohnen und dann werden wir schöner wohnen. Ich gehe einen Schritt weiter im Text und habe das überschrieben mit schöner singen. Da heißt es weiter im Vers 16, lehret und ermahnet einander in aller Weisheit. Mit Psalmen, Lobgesängen und geistlichen Liedern singt Gott dankbar in euren Herzen. Also, auf dreierlei Art und Weise wohnt das Wort Christi in uns, kommt in uns hinein. Durch Lehre, durch Ermahnung oder Erziehung, so würde ich das mal hier nennen, und durch Gesang, durch Singen. Alles drei gehört zusammen. Alles drei hat seinen eigenen Stellenwert, aber gehört unmittelbar zusammen und darf nicht auseinandergenommen werden oder gesagt werden, oh, das ist viel wichtiger wie das andere, dann wird es nämlich schief. Zum Beispiel von Gemeinden gehört, die sagen, ach, Lehre ist ja gar nicht so wichtig. Das spielt nicht so eine Rolle. Lobpreis ist viel wichtiger oder irgendwelche ethischen Dinge, die wir gemeinsam tun, irgendwelche Projekte sind viel, viel wichtiger wie Lehre und die rückt dann so an den Rand. Aber so eine Gemeinde fängt dann ganz schnell an zu eiern. Die sind da nicht mehr auf Kurs und die beschäftigen sich auf einmal mit Fragen und streiten sich über Dinge, die eigentlich klar sein müssten. Das passiert dann, wenn das vernachlässigt wird, ein Punkt. Genauso wie Gemeinden, die nur mit Lehre zugange sind und Lobpreis und all das andere vergessen, die gehen auch in eine seltsame Richtung und beschäftigen sich mit Themen, die eher bizarr sind. Kopftuch tragen von einer Frau, ob die Erde eine Scheibe ist, ob man Kinder schlagen soll in der Erziehung und, gibt's alles. Also das gehört zusammen. Und das Wichtige und warum wir Lehre brauchen, das ist relativ einfach. Wir brauchen biblische Lehre in der Gemeinde so dringend, weil sie zur Erkenntnis Gottes führt. Weil sie uns zeigt aus der Heiligen Schrift, wer Gott ist und wer wir Menschen sind, wer er für uns ist und wie wir in Beziehung mit ihm kommen. Woher sollte man das denn wissen, wenn ich durch Lehre? Gesunde biblische Lehre führt immer auch zum Staunen und zur Anbetung Gottes. Denn sie macht nicht nur unser Denken hell, sondern sie macht doch auch das Herz hell. Sie öffnet die Augen unseres Herzens, wie es im Epheserbrief steht, damit wir Gott schauen können und das tun, wozu wir da sind. Wir sind doch da, um ein Lob seiner Herrlichkeit zu sein, Epheser 1,14. Und natürlich gibt biblische Lehre Halt und Orientierung im Leben. Die hilft mir einfach, mich in einer immer komplizierter werdenden Welt zu orientieren, differenziert zu orientieren. Sie gibt mir Entscheidungshilfen und lehrt mich auch, Dinge geistlich zu beurteilen. Das ist sehr wichtig. Ich gehe einen Schritt weiter, weg von der Lehre. Dieses andere Wort, was hier steht, ist, wir sollen uns ermahnen. Das Wort, das hier steht, heißt unterweisen, zurechtweisen, warnen. Erziehung nenne ich das. Weil Erziehung hat ja nicht nur den Aspekt zu sagen, du bist in Ordnung und mach mal weiter und lob, sondern Erziehung hat ja immer auch konfrontative Aspekte. So nicht. Das geht nicht um jemanden klein zu machen oder weh zu tun, sondern um zu warnen, um jemanden auf den richtigen Weg zu bringen. Also Erziehung hat auch immer diesen konfrontativen Aspekt und der ist hier gemeint. Das ruft Widerstände hervor. Natürlich, weil wir sagen, heute jeder muss schon selbst wissen, was gut und richtig für uns ist. Und deshalb reagieren viele empfindlich, wenn da von extern sozusagen ein Einspruch kommt ins eigene Leben. Das verstehe ich ja auch. Aber Ziel von Ermahnen wie es hier gemeint ist, ist nicht, einen anderen klein zu machen, ist nicht, jemanden zu verletzen oder meine Meinung aufzuzwingen, sondern ist, den Glauben zu stärken und möglicherweise Widersprüche, die da sind in der Lebensführung eines Menschen, aufzudecken und zu sagen, guck doch mal dahin, hast du vielleicht übersehen, ist vielleicht ein blinder Fleck, und zu warnen, dass der Weg, den du da gehst, vielleicht nicht gut ist für dich. Aufgabe des Ermahnens liegt bei der Gemeindeleitung. Ich finde, sich gegenseitig zu ermahnen in der Gemeinde, das kann nur sein, wenn es wertschätzend ist, wenn es liebevoll, wenn es konkret ist, wenn es in aller Weisheit geschieht. Und die Weisheit hat nicht jeder. Manche schon, aber nicht jeder. Deshalb ist es, muss da vorsichtig umgegangen werden mit dem gegenseitigen Ermahnen in der Gemeinde. Denn es darf nicht sein, dass Einzelne sich anmaßen, so eine Rolle, die ihnen nicht zusteht, und Leute ermahnen, wo ihnen was auffällt, und so auch eine Macht ausüben. In der Gemeinde kann es nicht so zugehen wie in den Kommentarspalten von manchen sozialen Medien, wo immer nur zurechtgewiesen wird, wo Anschuldigungen und Beleidigungen ausgeteilt werden. Ermahnen, geistliches Ermahnen ist was anderes und bedarf geistlicher Weisheit und Erfahrung. Und dann wohnt das Wort Christi so unter uns. Mit Psalmen und Lobgesängen und geistlichen Liedern singt Gott dankbar in euren Herzen. Kantate. Im Singen, im Lobpreis wohnt Gott in und unter uns. Und wir merken ja gerade, wie schwierig das ist. Ohne Singen, finde ich, ist so ein Gottesdienst amputiert. Da fehlt was Wesentliches. Nicht irgend so eine Zutat, nice to have, sondern was Wesentliches fehlt. Lehre, Erziehung, Lobpreis gehören zusammen, habe ich gesagt. Beim Singen kann man sich das deutlich machen. Wenn wir Vertrauenslieder singen, die zum Ausdruck bringen, wie sehr wir Gott vertrauen können, dadurch lernen wir doch Vertrauen, oder? Das hat doch auch immer Lehre. Wenn wir Dankeslieder singen, dann werden wir doch ermahnt, vielleicht dankbar zu werden und nicht in unserer Stimmung zu verharren. Wenn es darum geht, Sünde zu bekennen, Gottes Erbarmen herbeizusingen, dann geht es doch darum, das zu tun. Dann werden wir doch gebeten, aufgefordert, das zu tun. Also so hat Singen diese Elemente von Lehren und von Ermahnen immer auch, bringt das mit sich, das gehört zusammen. Haben Sie schon mal überlegt, was geschieht, wenn wir singen? Das sind ja einerseits ist da Musik, andererseits sind da Worte, und eigentlich ist beides selbstständig. Musik braucht ja keine Worte, das haben wir in den Instrumentalstücken gehört. Musik bringt was in mir, in uns zum Klingen, was Worte nicht sagen können. Gefühle, Stimmungen, innere Bilder, Erinnerungen. Und Worte brauchen auch keine Musik. Ich kann hier sprechen und predigen, ohne dass es hinter mir irgendeine Musik wäre. Auch Worte haben ihre eigene Schönheit und Botschaft, verstehbare Botschaft. Und im Singen wird beides gleichzeitig. Wir hören Unsagbares, die Musik, und sprechen Verstehbares, den Liedtext. Und beides kommt zusammen und dann entsteht was Neues im Lied, im Singen. Und das Schöne, finde ich, und was mir jetzt so fehlt bei unserem Singen ist, jeder hat seine eigene Stimme. Und wenn wir die Stimmen zusammenbringen, gemeinsam singen, dann entsteht eine ganz neue Einheit. Viele Stimmen, aber eine gemeinsame Melodie, ein gemeinsamer Text. Das ist doch ein Bild für Gemeinde. Ein Leib, viele Glieder. Im Singen werden wir eins. Und deshalb geht es mir wie die Astrid, ich sehne mich nach dem Sonntag, an dem wir wieder gemeinsam singen können. Ich höre immer wieder, wenn es um Singen geht, boah, die Melodie kann ich nicht mitsingen. Das kann ich ja gar nicht so glauben. Das passt nicht zu mir. Ich glaube das nicht, was da steht. Aber Voraussetzung für gemeinsames Singen ist doch nicht, dass man alles glaubt, bevor man es singt. Voraussetzung für Singen ist doch einfach einzustimmen, mitzusingen. Wir singen doch, damit wir glauben lernen, und müssen nicht vorher glauben, bevor wir singen. Wir singen doch, damit das Wort Christi anfängt, in uns zu wohnen, und müssen nicht perfekt sein, bevor wir singen. Dann wird auch manchmal gefragt, was ist der Unterschied zwischen geistlichen Liedern und den besten Hits aus den 80er Jahren, die Sie auf Bayern 1 hören können. Das sind ja auch Lieder, oder? Ich denke, der Unterschied ist, geistliche Lieder entstehen aus dem Hören auf Gottes Wort. Und das ist bei den Hits aus den 80ern, glaube ich, nicht immer der Fall. Und wenn wir singen, hier im Gottesdienst oder Sie für sich allein, dann ist unser Adressat, dann sind nicht nur wir das, damit wir eine bessere Stimmung kriegen, sondern wir singen die geistlichen Lieder doch für Gott. Er ist doch unser Adressat. Es ist doch unsere Antwort auf das, was er uns sagt. Deshalb ist das auch nochmal ein Unterschied zur weltlichen Musik, wenn wir geistliche Lieder hier singen. Manche Christen sagen auch, Andreas, mir ist das Singen vergangen. Mir geht's nicht gut, ich kann nicht singen. Zu schwer ist mein Leid, zu ausweglos meine Situation. Ich bin enttäuscht von Gott und von der Gemeinde. Was machen wir da? Hören wir auf zu singen? Wie war das denn mit den drei Männern im Feuerofen, die Gott lobten? Danielbuch, Stücke Daniels. Oder wie war das denn mit Jona, der im Bauch des Fisches war? Was hat er gemacht? Er hat gesungen. Wie war das denn mit Paulus und Silas, die im Gefängnis sitzen? Apostelgeschichte 16. Die fangen an, Gott zu loben. Die haben erst recht gesungen, obwohl die Situation alles andere als rosig war. Singen Sie. Singen Sie, wenn es Ihnen nicht gut geht. Denn Singen ist immer Vorgriff auf die Zukunft. Vorgriff auf das, was nicht ist. Im Singen wird was von dieser österlichen Freude sichtbar. Auch wenn Sie die jetzt nicht spüren. Aber singen Sie. Singen Sie gegen alles an, was Sie verstummen lässt. Zum Schluss noch zu diesem Punkt. Ich habe aus dem Alten Testament eine ganz spannende Stelle ausgegraben, wie ich finde, die die Kraft des Singens verdeutlicht. Die steht in 2. Chronik 20. Da ist die Rede von Sängern für den Herrn. Und die ziehen vor den Kämpfern her. Und da heißt es, wenn der Jubel und der Lobpreis ertönt, dann werden die Feinde völlig wuschig und hauen ab. Also, wer singt, siegt. Der muss gar nicht erst kämpfen. Wer singt, siegt. Deshalb Kantate. Und wenn das hier im Gottesdienst nicht geht, dann zu Hause, da geht's doch. Mein dritter und letzter Punkt, schönen Dank. Und alles, was ihr tut, mit Worten oder mit Werken, das tut alles im Namen des Herrn Jesus und dankt Gott, dem Vater, durch ihn. Vers 17. Wenn dieses Wort Gottes reichlich in uns wohnt, dann hat das zur Folge, dass alles, was wir sagen, was wir tun, von seiner Gegenwart bestimmt ist. Das steht hier in diesem Vers. Alles im Namen des Herrn tun, heißt doch, alles, was ich tue, das tue ich in seiner machtvollen Gegenwart. Dann fällt die Trennung zwischen Gottesdienst und Garten, zwischen Lobpreis und Lernen, zwischen Anbetung und Arbeit, zwischen Beten und Basteln, das fällt weg. Das steht hier im Kolosserbrief. Unser ganzer Tag wird dann zum vernünftigen Gottesdienst. Auch wenn was nicht so klappt, wie ich mir das gedacht habe, wenn ich frustriert habe, ich tue es im Namen unseres Herrn Jesus. Genauso wie wenn ich Erfolge feiere, wenn ich gut gelaunt bin oder niedergeschlagen bin. Wenn mir was leicht von der Hand geht oder zäh ist, alles im Namen Jesu. Versteht ihr? Das Wort Christi wohnt in uns und dann ist unser ganzes Leben ein Gottesdienst, weil das Wort Christi ja in uns wohnt. Und Gott lässt sich nicht an den Rand deines Lebens drängen. Der ist immer da, wo du gerade bist. Ob du ihn spürst oder nicht, ist völlig gleichgültig. Und er ist nicht da als Kontrolleur, als Prüfer, sondern als Helfer, als Berater, als Ansprechpartner, als Kraftquelle für dich, als Tröster und als Adressat deines Dankes. Dank ist die Grunddimension unseres Lebens, sagt der Kolosserbrief. Dank ist die Grunddimension. Deshalb sollen wir danken. Gerade wird ja mächtig viel geklagt und gejammert, gezetert und schwarz gemalt wegen Corona und vielen anderen Themen. Und es gibt immer was zu schimpfen, das gab es auch schon vor Corona und das wird auch nach Corona wieder Zeit zu sein. Aber heute wird gedankt, liebe Gemeinde. Heute wird gedankt, weil dieses Wort Christi in euch wohnt, weil es uns prägt und verändert, weil es uns singen lässt und österliche Zukunft vorwegnimmt und weil es unser ganzes Leben mit seiner machtvollen Gegenwart bestimmt. Darum, lasst das Wort Christi reichlich unter euch wohnen, lehrt und ermahnt einander in aller Weisheit mit Psalmen, Lobgesängen und geistlichen Liedern, singt Gott dankbar in euren Herzen und alles, was ihr tut, mit Worten oder mit Werken, das tut alles im Namen des Herrn Jesus und dankt Gott dem Vater durch ihn. Amen.